Voraussichtlich Ende Oktober soll vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral die Mission SpaceX Crew 3 zur internationalen Raumstation starten. An Bord der 4 Besatzungsmitglieder wird der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer sein. Hierzu begrüße ich Volker Schmidt, Teamleiter internationaler Raumstation und Missionsmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Tag, Herr Schmidt.
Guten Tag.
Sie sind unmittelbar beteiligt an den Vorbereitungen, die den schönen Namen bei Matthias Maurer Cosmic KISS trägt. Was können Sie unseren Hörern berichten? Wie kommt es zu diesem Namen zum einen? Alexander Gerst hat hier Blue Dot gehabt und nun Cosmic KISS. Und Sie sind ja auch verantwortlich für die Experimente, die umgesetzt werden sollen dann auf der Raumstation.
Ja, also das ist natürlich dem Astronauten immer selbst überlassen, welchen Namen und in der Regel auch welche bildliche Darstellung oder welches Logo er wählt. Matthias Maurer hat jetzt Cosmic KISS gewählt. Er wurde dabei inspiriert von der Himmelsscheibe von Nebra und den beiden oder den Schallplatten oder Datenträgern, die mit Pioneer und auch mit Voyager in die Tiefen des Alls fliegen und immer noch unterwegs sind dahin. Und für ihn, für Matthias, ist es natürlich eine Liebeserklärung ans All. Das sieht man auch durch die Herzlinie, diese Herzrhythmuskurve, die Erde und Mond auf dem Logo verbindet, und dazwischen ist in Herzform eine symbolisierte Raumstation ISS. Das war ihm sehr wichtig, dass man hier auch Erde und Mond verknüpft und praktisch eine Vision erzeugt nach draußen, also über den niederen Erdorbit hinaus. Und für ihn ist es ja seine erste Mission, und insofern ist er da auch mit besonderem Enthusiasmus rangegangen.
Nun, er hat ja sehr lange warten müssen, jedenfalls aus meiner Sicht, aber das geht sicherlich anderen Raumfahrtkollegen auch so. Seit wann ist er denn dem ESA-Corps beigetreten?
Also er ist ja aus derselben Klasse sozusagen wie Alexander Gerst und Thomas Pesquet und Andy Morgensen, also praktisch die Klasse von 2008, 2009. Matthias Maurer war einer der letzten 10 oder die auf diese Shortlist gekommen sind sozusagen. 6 sind genommen worden und den anderen 4 hat man eine Stelle bei der ESA angeboten, und Matthias ist der Einzige, der diese wahrgenommen hat. Wir hatten ja seinerzeit nur einen Astronauten im ESA-Corps und das Raumfahrtmanagement damals. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir gemäß unserer Beteiligung eben noch eine zweite deutsche Person gerne hätten, und sind dann tätig geworden, und Matthias Maurer wurde dann 2015 ganz offiziell ins Corps übernommen, hat dann auch mit dem Training begonnen und hat sein Basistraining, wenn man so will, im September 2018 mit einem Zertifikat abgeschlossen, als die Mission von Alexander Gerst lief. Und jetzt ist er seit seiner Nominierung zur Mission ja im Mission Training. Und wie gesagt, bald ist es soweit, Ende Oktober wird es dann losgehen.
Seine 3 anderen Kollegen kommen aus den USA. Nun war es bisher immer so, nachdem die Shuttleflüge eingestellt worden sind, dass man mit Soyuz-Raumschiffen gestartet ist und nun bei SpaceX mit dem neuen Raumschiff, das für die NASA zum Einsatz kommt, ist er praktisch der erste Deutsche, der mit so einem Raumfahrzeug fliegt. Davor war es ja der französische Raumfahrer Biscay, der das auch benutzt hat. Wird es jetzt immer so weitergehen oder wird man auch eventuell mal wieder auf Soyuz fliegen?
Also die westlichen Astronauten und die ESA, genauso wie Japan und wie Kanada, wir sind ja Teil des westlichen ISS-Segments sozusagen. Und die Teilnehmer oder die beteiligten Partner am westlichen ISS-Segment, die fliegen seit Pesky quasi jetzt seit April mit Soyuz, mit SpaceX, sorry. Der Vertrag zwischen NASA und Roskosmos zum Transport von westlichen Astronauten mit Soyuz ist ja ausgelaufen dieses Jahr, und insofern hat man jetzt also, wie Sie richtig sagen, praktisch einen Nachfolger zum Space Shuttle in puncto Astronautentransport zu ISS. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Menschen mit der Metrius auflegen. Das wird davon abhängen, wie sich dort die Situation entwickelt. Und vielleicht gibt es ja auch Kurzzeitflüge oder Missionen, die eingekauft werden über Sojus. Erscheint schon möglich. Ja? Also da muss man einfach abwarten, wie sich's ergibt.
Wenn ich es richtig verstehe, haben die USA die Flüge letzten Endes bezahlt, die mit Soyuz absolviert worden sind. Und die NASA hat dann über entsprechende Verrechnungseinheiten mit Europa dann sozusagen ein weiteres Abkommen geschlossen, hat diese Flüge zur Verfügung gestellt.
Ja, das ist richtig. Ich meine, die NASA muss sich oder kümmert sich um den Personentransport und der wird umgelegt im Endeffekt gemäß den Anteilen. Und Europa hat ja 8,3% Anteil am westlichen Segment. Das ist ungefähr eine ISS-Mission für die Europäer pro Jahr, so rechnerisch, ja. Das ist eigentlich, wenn man zurückguckt, hat das auch immer wunderbar geklappt.
Nun wird Matthias Maurer seine Mission auch so sein, dass er von seinem französischen Kollegen den Staffelstab übernimmt. Und wenn alles normal läuft, könnte es sein, dass dann an seine italienische Kollegin der Staffelstab wieder weitergereicht wird. Also es wird im Prinzip jetzt erstmal nicht eine direkte europäische Unterbrechung geben, wenn ich das richtig verstehe, so wie die Planungen sind.
Ja, das stimmt. Wenn alles klappt, werden wir also wirklich innerhalb von anderthalb oder knapp 2 Jahren drei europäische Astronauten ohne Unterbrechung auf der ISS haben, mit einer kurzen gemeinsamen Zeit dazwischen. Die Planungen sind so, dass jetzt Thomas Pesquet praktisch den Staffelstab übergibt an Matthias Maurer und dieser dann nächstes Jahr im Mai oder im Ende April an Samantha Cristoforetti. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung für die Agenturen. ESA musste jetzt hier drei Missionen quasi parallel vorbereiten und das Gleiche ist natürlich auch fürs DLR. Da ist extrem wenig Zeit gewesen und ein Teil der Experimente wird von Pesquet gemacht. Die gehen weiter zu Matthias Maurer und ein Teil der Experimente, die für Maurer vorgesehen waren, die werden sicherlich auch von Samantha Cristoforetti weitergemacht. Also da haben wir eine hohe Dynamik drin und teilweise sind die Transporter von SpaceX und Orbital auch ziemlich voll und da wird man gucken müssen, ob alles planmäßig kommt und wer es dann macht, ja. Aber das zeigt eben, dass es Hand in Hand geht, dass Europa jetzt hier quasi, ich will nicht sagen, sich emanzipiert, aber dass es doch gut läuft und die Dinge Hand in Hand wirklich übergeben werden und gemacht werden. Letzten Endes kommt es weniger darauf an, wer sie nun macht, welcher Astronaut, welche Nationalität, sondern dass die Wissenschaft weitergeht und dass die Wissenschaft gemacht wird da oben. Und zeigt wieder mal, dass wir alle in einem Boot sitzen irgendwo. Und das ist gut.
Das europäische Columbus-Modul, was an der Internationalen Raumstation angekoppelt ist, das erfährt hier dadurch sicherlich auch eine höhere Auslastung. Wie viele Experimente soll denn der Matthias umsetzen in seiner Flugzeit?
Matthias der hat etwas über 100 Experimente an Bord. Die genaue Zahl, die wissen wir leider immer noch nicht, das meiste ist ja NASA, JAXA und CSA, eben gemäß des Anteils an der Raumstation. Aus Deutschland sind 36 Experimente dabei. Das ist ESA und nationale Beistellungen quasi. Und er wird jede Menge zu tun haben. Also da kommt keine Langeweile auf. Es sind die klassischen Disziplinen wieder an Bord. Lebenswissenschaften als größte Disziplin, Materialwissenschaften, Physik, Biologie, Strahlenbiologie, dann Technologieerprobungen, Astrophysik und natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist Nachwuchsförderung. Es wird wieder die sogenannten ARIS-Calls auch geben, wo immer viele Schulen teilnehmen. Das sind Amateurfunkkontakte zur Raumstation, wo sich dann die Schüler Fragen überlegen können für den Astronauten und das ist eigentlich immer mit großer, großer Resonanz in der Vergangenheit gelaufen. Also da sind gerade junge Leute extrem interessiert, das zu tun. Und ja, Bildung, wir wollen natürlich mit der Mission, mit dem Vorbild-Astronaut, mit dem Botschafter-Astronaut natürlich viele junge Menschen erreichen, die dann hoffentlich ihre Karriere in den MINT-Fächern oder in den MINT-Disziplinen, in den Ingenieurwissenschaften, in den Naturwissenschaften suchen. Und denn unser Land hat nun mal eben wenig Rohstoffe, sondern eben wir müssen investieren in kluge Köpfe.
Wir sind gerade bei den Experimenten. Und da würde mich mal interessieren, inwieweit auch von der Wirtschaft Experimente beigesteuert werden. Es ist ja auch häufig so, es ist Grundlagenforschung. Und letzten Endes, das, was man dort herausbekommt, fließt dann ja nicht in irgendeine Wissenschaftsstube, wo ein Wissenschaftler sitzt und dann darüber grübelt, was kann ich jetzt machen, sondern es soll ja letzten Endes auch Anwendung finden oder in bestimmten Bereichen wie Medizin neue Erkenntnisse liefern.
Ja. Ja, also da haben wir sehr viel an Bord. Jetzt nehmen wir mal gerade die Wirtschaft oder die Industrie. Da haben wir nämlich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, da haben wir nämlich den Schmelzofen da oben, der seit 2014 installiert ist und läuft. Und aktuell haben wir das dritte Probenlos dabei. Und das ist zum Beispiel eine Legierung dabei, sogenannte Elektrobleche. Und zwar die jeder kennt, wenn ein Netzteil zum Beispiel brummt oder ein Trafo brummt. Das ist ja nichts anderes als Verlustleistung. Und das Ziel ist eigentlich bei Transformatoren oder bei Netzteilen ja die Verlustleistung runterzukriegen. Die kann man ja nicht nutzen, ja. Und so ist jetzt eine neue Elektroblechlegierung dabei. Und da ist natürlich, sind die entsprechenden Stahlhersteller schon hinterher und die sind auch beteiligt. Und man kann die bisher auf der Erde nicht so wirklich produzieren, weil die sehr spröde sind. Und das soll eben jetzt oben auf der Raumstation untersucht werden. Und wenn es gelingt, damit natürlich bessere Netzteile in Zukunft herzustellen, bei der Menge an weltweit vorliegenden Netzteilen und Transformatoren kann man sich schon vorstellen, welchen positiven Einfluss das haben kann auf die Energieverbräuche und so weiter. Das ist nur ein kleines Beispiel und da gibt es viele davon. Und andere natürlich gerade in der Medizin sind zum Beispiel Charité in Berlin beteiligt bei Experimenten, andere Institute, andere Forschungseinrichtungen, das ist ganz klar, aber auch Unternehmen, die, ich sag mal, Technologie verbessern wollen, die miniaturisieren wollen, die testen wollen unter Realbedingungen, wie verhält sich das Experiment, wie verhält sich ein Sensor, wie verhält sich meine Messapparatur im All. Und das fließt natürlich dann unten auf dem Erdboden in alle möglichen Entwicklungsbereiche ein. Also idealerweise natürlich bei den Materialien, in Datenbanken, in Computermodelle, wo man dann Herstellverfahren optimieren kann, Prozesse verbessern kann. Ein anderes Beispiel, wir haben Zement oder Beton, mischen wir da oben und härten ihn aus. Beton ist einer der komplexesten Werkstoffe, die es gibt. Beton härtet auf der Erde zum Beispiel in Wochen und Monaten erst richtig aus. Also das Kristallgefüge ist extrem komplex und damit natürlich auch extrem schwierig vorherzusagen. Ja. Und jetzt gehen wir mit vielen Proben auf die Raumstation und untersuchen mal, wie sich Beton dann ohne Schwerkrafteinfluss verhält und aushärtet. Und diese Proben werden dann später runtergebracht wieder zur Erde und dort analysiert. Und das Ziel ist, ich sag mal, sowas wie optimalen Beton zu erzeugen, der bei hoher Tragkraft möglichst wenig Masse einnimmt oder Gewicht einnimmt oder auf Deutsch gesagt wenig Beton bei hoher Tragfähigkeit gebraucht wird. Und wenn man überlegt, dass, das habe ich gestern in den Medien irgendwo gehört, die Zementindustrie ist, die trägt eben zu 7-8% des weltweiten CO2-Gehalts bei der Produktion von Zement. Und wenn wir es schaffen, können da die Prozessketten in zukünftig zu verbessern, sodass weniger CO2 entsteht, weil wir weniger Beton vielleicht brauchen für Tragwerke oder für Konstruktionen, dann hätten wir schon viel gewonnen. Also das ist erstmalig in großem Umfang Untersuchungen verschiedenster Betonmischungen im All unter Schwerelosigkeit. Das kann man auch betrachten im Sinne der Exploration. Wie können wir zum Beispiel mit Mondregolith, mit dem Mondmaterial, das vielleicht für Mondbasen oder Mondstationen in Zukunft verwenden. Und da, auch da sind Proben dabei, die ein sogenanntes Analog enthalten. Das heißt also ein ähnliches Gemisch, wie man es auf dem Mond findet, nur hier auf der Erde vorkommen. Das gibt es in verschiedenen Bereichen und das wird untersucht und da sind wir sehr, sehr gespannt, was da herauskommt.
Und es gibt ja gerade in der Grundlagenforschung auch Bereiche, wo man noch gar nicht weiß, was sich geradezu katapultartig dann in der wirtschaftlichen Umsetzung eventuell ergeben kann, weil man noch gar nicht daran gedacht hat, ach, das könnte so und so doch funktionieren und dann ist das mit einmal ein gigantischer Selbstläufer. Hat es schon öfters gegeben.
Ganz genau, da haben wir eigentlich immer mit Überraschungen zu rechnen. Nichts ist wertvoller, wie wenn die Wissenschaftler, sage ich mal, neu nachdenken müssen und die Hypothese so nicht eintritt oder die Ergebnisse gemäß einer Hypothese nicht eintreten. Dann muss man neu nachdenken und das kann wirklich eine Wende bringen, ja, absolut. Also gab es schon das eine oder andere Mal und gerade bei Technologie oder bei bestimmten Proben, bei Materialproben, bei biologischen Proben und so weiter. Also da sind viele Überraschungen möglich und Wissenschaft, ja, man schafft eben neues Wissen und das Wissen fließt eben hier unten auf der Erde dann in hoffentlich viele Bereiche ein.
Können Sie schon sagen, wann es konkret losgehen soll? Es gibt natürlich in den Medien, im Internet ein Datum, aber man kann jetzt noch nicht sagen, das ist bestätigt, so wird es sein.
Im Moment ist der Starttermin nicht vor dem 31.10. Und ich denke, dass wir innerhalb der nächsten Woche genau wissen, wann es sein wird.
Also ich kann die interessierten Hörerinnen und Hörer nur empfehlen, in den Medien Obacht zu geben. Und dann wird natürlich im großen Maßstab der Flug von Matthias Maurer in den Medien zu sehen sein, vor allen Dingen der Start und dann seine Mission selber. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Volker Schmid, dem Teamleiter ISS und Missionsmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen und viel Spaß beim Gucken der Mission.